Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Henrike Naumann ist gestorben. Wir sprechen hier gleich über die Künstlerin, die 1984 in Zwickau geboren ist. Die Nachricht ihres Todes erreichte uns gestern. Naumann hat, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, den diesjährigen deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale von Venedig mitgestaltet. Ihr Herzensprojekt, wie es auf ihrer Website heißt. Wir möchten sie hier gleich würdigen. Gestern Abend erreichte uns die traurige Nachricht, dass die Künstlerin Henrike Naumann gestorben ist. Der Höhepunkt ihrer künstlerischen Karriere wird leider ohne sie stattfinden. In diesem Jahr, im Mai, wird der von ihr mitgestaltete deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale von Venedig zu sehen sein. Wir möchten Henrike Naumann, diese besondere Künstlerin, noch einmal würdigen mit ihren eigenen Worten. Henrike Naumann war vor einigen Jahren hier im Kompressor zu Gast. Naumann sprach da über Triangular Stories. Vielleicht ihre wichtigste Arbeit, weil dies der Start ihrer Karriere als Künstlerin war. Bevor Sie gleich das Gespräch hören, kurz zum Kunstwerk. Triangular Stories ist von 2012. Es ist eine Installation, ja, und eine Zeitreise ins Jahr 1992. Zwei Monitore zeigen da VHS-Filme. Einmal ein Film über das Terror-Trio des NSU und dann ein Film über feierwütige Raver auf Ibiza. Das Ganze in so einem Setting aus Möbeln aus der damaligen Zeit, also CD-Regal und Fernsehschränkchen. Meine Kompressorkollegin Gesa Ufer hat Henrike Naumann damals zunächst gefragt, warum das Ereignis des nationalsozialistischen Untergrunds damals so ausschlaggebend für sie war.
Als 2011 der NSU bekannt wurde, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Also sowohl persönlich als auch künstlerisch war dann klar, okay, ab jetzt ist irgendwie nichts mehr wie vorher oder kann nicht mehr wie vorher sein. Und 2011, an dem Tag, als Beate Zschäpe das Haus in Zwickau angezündet hat, war ich auch in Zwickau, auch sehr in der Nähe von diesem Haus, bei meiner Großmutter, die da gelebt hat. Und das heißt, irgendwie war das für mich ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich jetzt nicht ignorieren und da muss ich mich irgendwie selber dran abarbeiten. Und in erster Linie, das war ja meine Diplomarbeit an der Filmhochschule, war das ein persönlicher Verarbeitungsprozess und auch eine Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt nicht Szenenbildnerin, wie ich studiert habe, sondern ich nutze irgendwie das, was ich studiert habe, also Szenenbild und Bühnen- und Kostümbild, um irgendwie eine künstlerische Intervention zu machen und mit den Kostümen, mit den Sets eine Zeit auferstehen zu lassen, in die ich selber nochmal zurückreisen will. Also ich möchte Fragen an das Jahr 1992 stellen, an einen Kipppunkt in der deutschen Gesellschaft, also als Pogrome in ganz Deutschland waren, als das Asylrecht verschärft wurde, was viele Leute, die jetzt in der rechten Szene aktiv sind, wie eben auch der NSU, als so ein Erweckungserlebnis erlebt haben, zu sagen, okay, wenn wir wie in Rostock-Lichtenhagen irgendwie mit Gewalt auf die Straße gehen und danach das Asylgesetz verschärft wird, das heißt, dass wir mit Gewalt Politik machen können, dass wir, wenn wir laut genug schreien auf der Straße und Gewalt ausüben, dass wir dann auch politisch gehört werden. Und an diesem Punkt wollte ich zurückreisen. So. Und klar, ich war Kind, das heißt, die Frage nach meiner Verantwortung, könnte man jetzt auch sagen, stellt sich vielleicht gar nicht, aber für mich stellt die sich schon, so, weil ich war da so. Ich saß vielleicht mit den Eltern vorm Fernseher, so wie viele andere auch. Und selbst wenn ich damals als Kind noch nicht reagieren konnte, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich agieren und dafür ist für mich total klar, dass ich in der Verantwortung bin.
Was war für Sie wichtig an diesem Gegenschnitt, an diesem Film, der ja parallel gesetzt wird und den wir sofort mit westdeutschen Jugendlichen assoziieren, mit diesen hedonistischen, feiernden, im Grunde total stumpfen Jugendlichen, denen Sie diesen Titel Amnesia überschreiben. Wieso dieser Kontrast?
Ja, ich wollte halt aus diesem Bild rauskommen, dass man sagt, okay, es gibt Radikalisierung in der Gesellschaft und der Verfassungsschutz hat ja auch noch dieses Denkmuster, es gibt die linke und die rechte Radikalisierung und das sind die Probleme der Gesellschaft. Aber ja, ich wollte im Prinzip eine andere Form von Radikalisierung zeigen, nämlich was es bedeutet, wenn man sagt, ich nehme mich raus aus der gesellschaftlichen Verantwortung, ich engagiere mich nicht, sondern ich ziehe mich irgendwie zurück, ich gehe feiern, ich nehme Drogen und bin im Prinzip keine Kraft, die irgendwie politisch was bewirken oder auch entgegensetzen kann.
Sie haben gerade schon erwähnt, diese VHS-Kassetten, das ist ja auch ein genialer Kunstgriff, dass man also wirklich den Eindruck hat, man hat hier so eine Art authentisches Footage-Material vor sich. Das wird abgespielt eben zwischen Objekten. Sie sind Szenenbildnerin gelernte und da finde ich wirklich extrem interessant und ästhetisch packend dieses Thema Möbel. Also sie arbeiten ganz viel mit Schrankwänden und die Schrankwände sind auch fast so eine Art, ja, Chiffre geworden. Die Schrankwände erzählen Bände, wenn es um die ostdeutsche Befindlichkeit geht. Warum?
Na, ich glaube, die Schrankwand so in der Geschichte hat, glaube ich, schon immer auch was, also nicht nur über Ostdeutschland, sondern überhaupt über Deutschland erzählt und ist ja auch irgendwie so eine Sache, die man nicht so richtig wegkriegt. Also die hat sich über die Jahrzehnte so verändert. Mittlerweile sind das eher so schwebende Elemente an der Wand, aber sie ist immer noch da und mit LED hinterleuchtet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind das erste Mal vor so einer schwarzen Schrankwand in den 90er Jahren stand, das war, als würde ich in so ein Raumschiff reingehen und könnte jetzt so wegfliegen, so zum Stern. Und das, und dieses Gefühl von so Zukunft und auch irgendwie sowas Außerirdisches, an dieses Gefühl knüpfe ich die ganze Zeit an, wenn ich diese schwarzen Schrankwände wieder raushole aus, über Kleinanzeigen aus irgendwelchen Wohnungen und die in den Ausstellungsraum stelle. Also dieses Gefühl auch, was ich als Kind natürlich überhaupt noch nicht reflektieren konnte, aber dieses Gefühl, jetzt ist alles anders und jetzt ist irgendwas, also irgendein Schalter wurde umgekippt und jetzt plötzlich ist die Gesellschaft anders und dieses Gefühl von, was es bedeutet, jetzt auch im Westen zu wohnen oder in einem anderen System, so daran knüpfe ich an, indem ich diese Raumschiffe hinstelle und sage, okay, wir unternehmen jetzt eine Reise und gucken mal, wo das hingeht.
Leuchtet mir sofort ein. Also 1990 war es, glaube ich, auch eine der ersten Anschaffungen vieler Leute im Osten, eben diese großartige, tolle Westschrankwand zu besitzen. Das war irgendwie was Tolles. Und wir hingegen, für uns ist es heute wieder schick, so eine alte Ostflachstrecke zu haben. Also das hat wieder so einen ästhetischen Retro-Reiz. Wenn es darum geht, zu gucken, wie sich diese Jugendkulturen möglicherweise in den vergangenen Jahren verändert haben. Also dieser Film ist jetzt auch schon wieder, diese Arbeit ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre alt. Hat sich jetzt in diesen vergangenen 7 Jahren viel getan im Hinblick auf Jugendkultur? Ich muss zum Beispiel gerade darüber nachdenken, also Zwickau ist für mich jetzt auch so eine Chiffre, einfach was Drogenkonsum angeht, was Crystal Meth angeht. Mhm. Im Grunde hat sich dieses Bild, die hedonistische Westjugend versus die radikalisierte Ostjugend, vielleicht dahingehend so ein bisschen verschoben, dass gerade was das Thema Drogen angeht, da wirklich auf einmal der Osten massiv nachgeholt hat, oder?
Ja, also der hat ja auch nicht auf einmal extrem nachgeholt. Das war ja auch schon ab den 90ern so, dass da im Prinzip die ganzen Drogen relativ ungefiltert kamen und es da auch nicht so viel so Anleitung gab, so, sondern einfach so ein bisschen so Learning by Burning, die Leute sich alles reingefahren haben. Und das ganze Thema Crystal Meth, also gerade Chemnitz, so die europäische Stadt, ist mit dem größten Crystal Meth-Anteil im Abwasser so. Genau, das sind halt alles Dinge, die auch noch absolut thematisiert werden müssen. Und in der Gegenüberstellung Ost-West merkt man schon, dass meine Arbeiten eigentlich gar nicht so funktionieren, weil mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, so hier sind die Nazis und da sind die Drogen so, sondern im Prinzip geht es die ganze Zeit um Ost und West. Und ja, es ist schwierig zu erklären, weil die Installationen, die ich mache, die arbeiten eben sehr viel mit Ambivalenzen und auch damit, dass ich jetzt keine Antworten anbiete, sondern eigentlich versuche, die Fragen, die uns beschäftigen, auf eine neue Weise zu stellen und anders erfahrbar zu machen. Und in dem Moment, wo man versucht, das zu erklären, wird es aus meiner Perspektive immer so ein bisschen falsch, weil ich das Gefühl habe, so nein, meine Rolle ist es nicht, einfache Antworten zu geben, sondern schwierige Fragen zu stellen. Und jetzt gerade von mir als Künstlerin auch manchmal so erwartet wird, irgendwie den Osten zu erklären oder die ostdeutsche Seele. Und das ist absurd, so, weil das kann ich natürlich auch nicht so, ja. Sondern und mir geht es auch nicht darum, um irgendwie eine ostdeutsche Identitätspolitik, sondern mir geht es darum zu sagen, es gibt unterschiedliche Realitäten in Deutschland. Und in dem Moment, wo ich sage, so eine ostdeutsche Prägung, die auch ich als junger Mensch habe, ist eine von sehr vielen Realitäten. Damit geht es jetzt nicht darum zu sagen, so die Ostdeutschen sind die Marginalisierten in Deutschland, sondern zu sagen, so ja, es gibt verschiedene Realitäten und es gibt vor allem auch noch ganz viele, die auch noch immer nicht gehört werden.
Henrike Naumann im Interview mit meiner Kollegin Gesa Ufer. 2020 war dieses Gespräch und sie haben über ihr Kunstwerk Triangular Stories aus dem Jahr 2012 gesprochen. Henrike Naumann ist vorgestern gestorben. Es ist Berlinale, Tag 5 und wir schauen jetzt auf den Film Die Liebhaberinnen, der gestern auf der Berlinale Premiere feierte. Darin geht es um Brigitte, Brigitte ist Single, mittelalt und pleite. Sie arbeitet als Messehostess zwischen sonst nur sehr jungen Frauen. Sie übernachtet im Fitnessstudio, weil sie ihre eigene Wohnung untervermieten muss. Sie steht unzufrieden vorm Scherbenhaufen ihres Lebens, konsumiert dabei obsessiv auf Social Media die Videos einer Teenagerin. Das ist Paula, die zeigt sich in ihren Videos offen und lasziv, verkauft auch ihre Unterwäsche an Männer an der Autobahnraststätte. Und gemeinsam haben beide Frauen, dass sie ja ihrer Misere entfliehen wollen. Und wir hören mal kurz in die Tonspur des Films rein. Was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Das ist der Film Liebhaberinnen von Filmemacherin und Komponistin Coxy nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek. Ich konnte kurz vor der Sendung mit der Regisseurin Coxy über ihren Film sprechen. Was hat sie an dem Buch von Elfriede Jelinek aus den 70er Jahren so fasziniert, dass sie daraus einen Film machen wollten?
Es ist folgendermaßen, ich habe als junge Person, als Teenager schon Romane von Jelinek gelesen und habe mich damals in den Frauenfiguren tatsächlich wiedergefunden, auf absurde Art und Weise. Und ich mochte damals schon, auch als ich noch sehr jung war, einfach diese Überhöhung und diese Scharfheit der Autorin sozusagen. Also wie sie Figuren in ihre tollen literarischen Sätze packt. Und irgendwie hatte ich selbst mit meinen eigenen Kurzfilmen begonnen, irgendwie so eine Sprache zu finden. Und für mich dachte ich, wird es einfach fortgesetzt in dieser Sprache von Jelinek sozusagen. Und die wollte ich dann filmisch umsetzen. Dieser böse Blick einfach und diese analytische Schärfe, die hat mich einfach von Anfang an eigentlich gepackt. Als ich quasi wusste, ich will Filme machen, aber noch eigentlich keine Filmemacherin war sozusagen.
Und wie holt man diese Romanfassung in die Jetztzeit? Weil in ihrer Filmfassung ist ja so einiges anders. Bei ihnen ist die Hauptfigur Brigitte eine Messehostess, Single, kinderlos, pleite. Im Buch ist sie Ehefrau und Mutter. Warum diese Veränderung?
Genau, erstens muss man natürlich mit der Zeit gehen. Also mich hat interessiert, dass Frauen heutzutage natürlich jetzt, klar, ein anderes Leben führen als in den 70ern. Und wir haben das natürlich auf heute übertragen, damit sozusagen, wir wollten uns dem Zeitgeist natürlich anpassen. Und ich fand diese Einsamkeit von Brigitte und dieses nach oben wollen sehr passend. Also klar hätte man das jetzt auch anders erzählen können, aber auch die Berufe haben wir ja verändert, weil Brigitte war Näherin in einer Fabrik in der Steiermark, in einer Büstenhalterfabrik. Und das haben wir natürlich, es gibt keine Fabriken mehr in Europa sozusagen, wo jetzt irgendwie BHs genäht werden. Und wir wollten das sozusagen übersetzen in heute. Und wir haben uns halt gefragt, was sind so, ich sag jetzt mal, typisch weibliche Berufe, die mit ihrer Weiblichkeit dann halt arbeiten. Und da kamen wir dann relativ schnell auf Hostess, ja, Schauspielerin und so weiter. Also das waren diese Berufe, die uns dann interessiert hatten, die auch mit, ja, wo sie dann als Display quasi auf dieser Messe steht sozusagen. Das hat uns interessiert. Und deswegen haben wir versucht, sozusagen diese beiden Frauen ins Heute, in das Zentrum zu stellen, in das heutige Zentrum sozusagen. Und das und man muss natürlich sagen, auch wenn der Roman jetzt 50 Jahre alt ist, hat sich ja noch vieles auch noch nicht verändert, leider. Weil der Feminismus ist ja irgendwie zeitweise auch stecken geblieben, beziehungsweise unter der gläsernen Decke irgendwie, wenn man genau hinguckt, gibt es ja leider noch sehr viele strukturelle Probleme.
Ja, ich will gar nicht so viel spoilern, aber ich glaube, ich kann schon sagen, es gibt kein Happy End, es gibt nichts Versöhnliches. Also die Teenagerin wird selbst zur Messehostess und Brigitte krallt sich einen reichen Mann und präsentiert stolz die neuen Möbel. Also beide haben diese kapitalistische Logik verinnerlicht. Auch die Männer kommen nicht gut weg im Film, werden als groteske Sexisten überzeichnet. Zeigt ihr Film, dass der Feminismus der 70er Jahre gescheitert ist?
Ich würde jetzt nicht sagen scheitern, aber für mich ist es da, das trifft da, wo man sich selbst auch, also der Feminismus trifft sich da, wo man sich vielleicht selbst so wiedererkennt auch. Also ich kann mich da ja nicht ausschließen. Also ich glaube, jede von uns ist eine Brigitte und jede von uns ist vielleicht auch eine Paula oder vielleicht ein Heinz. Ich finde, keine Figur steht über der anderen. Niemand ist da irgendwie moralisch überlegen. Alle sind irgendwie Opfer und TäterInnen zugleich sozusagen. Ne? Alle sind bestätigt, verstrickt in ihren eigenen Problemen. Und ich finde, genau darin liegt eigentlich diese Empathie und aber auch so diese Zumutung des Ganzen.
Was ähnlich zum Buch aus den 70ern ist, also diese scheinbare Ausweglosigkeit aus patriarchalen Strukturen, also auch Frauen werden im Film objektifiziert, sind nur etwas wert, wenn sie jung und hübsch sind. Ist es denn wirklich Ihrer Meinung nach so schlimm, also wie Sie es auch in dem Film zeigen?
Es ist jetzt kein autobiografischer Film, aber wie gesagt, ich kann mich sehr gut mit Brigitte und Paula, mit beiden Hauptfiguren, identifizieren auf eine absurde Art und Weise. Ich habe selbst in der Messe gearbeitet als junge Person, als Studentin, habe im Prinzip dieselben Sachen erlebt und habe noch viel Schlimmeres erlebt eigentlich. Also das sind Sachen, die ja jetzt auch noch nicht wahnsinnig lange her sind. Und das Patriarchat begegnet mir natürlich jeden Tag, ne? Also sobald ich aus der Tür gehe im Prinzip oder vielleicht auch noch nicht mal aus der Tür gehe. Also das ist halt, der eigentliche Konflikt dieses Films läuft ja nicht nur zwischen Männern und Frauen ab, sondern halt auch zwischen ja, den Frauen selbst. Also es ist ja auch eine internalisierte Geschichte. Ne? Wir Frauen machen uns ja auch gegenseitig dann oft fertig und so. Also ich glaube, es ist tatsächlich noch schlimmer, als es in meinem Film ist.
Der Film wirkt wie so eine Endlosspirale. Also alles scheint sich zu wiederholen. Die Gecoachte wird selber zum Coach. Das frustrierte Kind wird zur Mutter. Träume zerplatzen an der Realität. Das sind ja alles keine Heldinnen, die sich irgendwie befreien können, weil das System, in dem sie leben, kaputt ist.
Ja, dieses, was Sie ansprechen, diese Circle sozusagen, das ist natürlich ein dramaturgische Gründe, weil für uns war als DrehbuchautorInnen immer wichtig, dass Paula, das war schon sehr früh klar, als wir anfingen zu schreiben und das zu übersetzen vom Roman, dass Paula da endet, wo Brigitte anfängt im Film. Also, dass wir quasi, wenn der Film anfängt mit Brigitte sozusagen, wir sehen sie auf der Messe und da endet dann auch Paula. Das war für uns ganz wichtig und das war irgendwie immer klar, dass das so ein Kreis darstellt. Und so haben wir natürlich auch alle anderen Sachen irgendwie kreisförmig irgendwie versucht zu verstricken, sodass wir quasi alles verbinden miteinander. Also das war uns wichtig, dass das sozusagen auch bei Brigitte sozusagen, dass sie auch zur Coacherin wird und dann andere Frauen wiederum coachen wird und wieder motiviert, irgendwie nach oben zu kommen.
Ich würde gerne über eine Besonderheit in der Ästhetik vom Film sprechen. Und zwar die beiden weiblichen Hauptfiguren, die begegnen sich ja nie. Also Brigitte schaut sich ja nur Videos von Paula an. Warum haben Sie das so gedreht?
Im Buch ist es ja so, dass es im Roman gibt es zwei Erzählstränge. Und das ist natürlich ganz toll. Und im Film muss man natürlich überlegen, also sie begegnen sich ja im Roman auch nicht. Und wir hatten das eine Zeit lang so gestaltet, dass es natürlich diese zwei Erzählstränge gab, im Film auch. Und das war eine dramaturgische Meisterleistung, das irgendwie zusammenzubringen. Und irgendwann kam dieser Gedanke auf, dass es ja eigentlich am besten wäre, wenn die irgendwie doch eine Art von Beziehung führen. Und so kamen wir auf diese parasoziale Beziehungsidee, dass quasi eine Brigitte quasi diese jüngere Paula sozusagen fast schon suchtet auf Social Media und eigentlich obsessiv auch, also eine Art Obsession entwickelt für diese Figur sozusagen. Also, und man weiß ja auch nie, was ist da echt, was die Paula macht und was ist gespielt, und das wollten wir auch bewusst so offen lassen. Und ich glaube, das ist, das war uns wichtig, dass wir das doch verbinden. Also das hatte für uns den Mehrwert, dass die beiden Figuren doch verbunden sind, auch wenn auf eine parasoziale Art, ne? Und da konnte man auch nochmal Brigittes Einsamkeit weiter herausarbeiten, weil sie halt ständig einfach nur aufs Handy guckt und eigentlich gar kein richtiges Privatleben hat so richtig. Also sie ist ja, hat ja gar keine FreundInnen oder so. Also sie ist ja wirklich sehr auf sich gestellt, ne?
Und der Film ist hier und da immer wieder von so einer Tonspur unterlegt. Diese manischen Streicher, fast schon so Thriller- oder Horrorartig. Mhm. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
Genau, das ist eine gute Frage. Und zwar hat es, also in der Musik, Antonio De Luca, auch der Autor, der hat auch die Musik komponiert. Und es war so für uns, dass wir schon während des Schreibens immer an Mozart gedacht haben, im Speziellen an Figaros Hochzeit. Und irgendwie war diese Geige für mich persönlich auch einfach das Instrument, was die Stimme Jelineks sozusagen irgendwie widerspiegelt, weil wir hatten eine Zeit lang auch eine Erzählerinnenstimme im Drehbuch und die musste dann aber weichen, und die Geige übernimmt jetzt so für mich persönlich die Stimme Jelineks, die so urteilend quasi ist und die fast schon nicht von oben herab schaut, aber irgendwie wertet und vielleicht auch so einen Tick ein bisschen leitet, wobei man das ja in der Filmmusik normalerweise vielleicht eher nicht tut, weil man versucht eher zu sagen, okay, ja, also man versucht ja oft vielleicht zu emotionalisieren oder auch nicht, aber nicht unbedingt jetzt ganz jemanden zu gängeln oder so. Und das haben wir aber hier fast schon gebraucht, um sozusagen diesen Film nach vorne, irgendwie, also um diese Figuren nach vorne zu bringen irgendwie, also um denen nochmal so einen Aufwand zu geben. Und das ist für mich die Stimme Jelineks, die so auch in diesen ganz hohen Tönen der Geige durchkommt.
Gestern feierte der Film Die Liebhaberinnen Weltpremiere auf der Berlinale und ich konnte mit Filmemacherin und Komponistin Coxy hier im Interview im Deutschland von Kultur sprechen. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Es ist Berlinale und am Samstagabend gab's doch viel Aufregung am roten Teppich, denn die britische Musikerin Charlie XCX war gemeinsam mit Regisseur und Produzent angereist, um den Film The Moment vorzustellen, in dem sich der Popstar selbst spielt. Unsere Kollegin Gesa Ufer hat sich den Film angesehen und sich für uns unter die Fans gemischt.
Dutzende Fans bejubelten Charlie XCX am Samstagabend zur Premiere. Manche von ihnen hatten Stunden in der Kälte gewartet und sich sogar die Haare in giftgrüner Erkennungsfarbe eingefärbt. In genau diesem Grün hatte die britische Musikerin Charlie XCX im Sommer 2024 ihr Album Brad veröffentlicht und damit einen globalen Trend losgetreten. Den Brad Summer. Den Sommer der Göhren und Rotzlöffel, wie sich Brad übersetzen ließe, furchtlos, frech und ungezogen. Besonders junge Frauen und Teile der queeren Community feierten die Britin und ihr Motto. Und mit Szenen aus genau diesem Brad Summer beginnt auch der Film The Moment.
How does it feel to have claimed a whole summer? Not many people can say that they've done that.
Yeah, I mean, it just kind of happened.
The Moment ist eine Mockumentary, das heißt, der Film gibt vor, eine Doku zu sein mit einer Kamera, die scheinbar ganz nah dran ist und echte Situationen einfängt. Tatsächlich aber sind Story und Szenen allesamt inszeniert und mitunter auch sehr lustig überzeichnet. Die Geschichte geht folgendermaßen. Das Album Brad ist also gerade draußen, die Welt überschlägt sich vor Begeisterung. Jetzt bleiben nur noch wenige Tage, bis die Tour zur Platte losgehen soll. Ein Tross von PR-Agenten, Plattenbossen und Marketingstrategen zuppelt an der armen, überforderten Charlie XCX. Alle wollen am Brad Summer mitverdienen. Der Moment, der Brad Summer, er soll nie vorbeigehen. Und für die Tour wird ein neuer künstlerischer Leiter ernannt, Johannes, fulminant gespielt von Alexander Skarsgård. Er soll Charlie ein gänzlich neues Image verpassen. Statt Rausch und Party will er eine Bühnenshow, die familientaugliche Geschichten erzählt.
A nightclub is not a story. And at some point the night has to end and they turn on the lights and you like and then the next morning you wake up and it's like wow, my head is pounding. What's happened? Whoa. You know, maybe you even took illegal drugs. Whereas a story can be told and retold, passed down from fathers to sons.
Das Publikum lacht sich schlapp. Auch die Bildsprache von Regisseur Aidan Samiri, der von der Musikvideoästhetik kommt, überzeugt. Strobo-Effekte, grelle Farben, ein gutes Gespür für Energie und Posen. Die Figur der Charlie XCX in diesem Film ist hingegen überraschend schwach und hilflos angelegt. Diese Frau, deren Image sonst suggeriert, sich von niemandem etwas sagen zu lassen und dominanten Männern aufs Dach zu steigen, hier spielt sie komplett überfordert, unsicher, eine Art Spielball raffgieriger Marketingstrategen. Selbst ihre langjährige Freundin, die eigentliche künstlerische Leiterin ihrer Tour, verrät die Film-Charlie. Der geneigte Fan wundert sich, denn die echte Charlie XCX würde doch so nie agieren, oder doch? Stark dann aber doch wieder Szenen wie die in einem Luxus-Spa auf Ibiza, wo Charlie XCX fleckig, zerrupft und schwer verunsichert im Bademantel auf eine makellose Kylie Jenner trifft, die ihr gönnerhaft das wahre Rezept für Erfolg erklärt. Bei der Pressekonferenz zum Film erlebt Berlin dann wieder einen sehr kontrollierten und professionellen Star. Ob sie lange für die Rolle hat üben müssen und wie viel denn nun die Filmfigur mit ihr selbst zu tun habe, wird die echte Charlie XCX gefragt.
Ich habe mein ganzes Leben lang geprobt, um diese Rolle zu spielen. Seit dem ersten Moment, seit meiner Geburt, wenn man so will. Und es ist schon etwas anderes. Aber ich bin natürlich durchaus sehr nah an diesen Umständen gewesen. Ich bin ja schon seit langem in der Musikbranche tätig und ich habe natürlich Personen getroffen, die den Charakteren, den Figuren entsprechen, die wir im Film zeigen. Wie, also rauche ich Millionen Zigaretten? Ja, ja. Also es ist sicherlich von mir einiges in diesen Film eingeflossen.
In ihrer Fehlbarkeit ist die Filmfigur Charlie XCX durchaus sympathisch. Gleichzeitig wird sie für Fans stark entzaubert. Den Brad Summer lässt Charlie XCX am Ende dieses Films jedenfalls vorsätzlich und offiziell platzen. The Moment, er ist unwiederbringlich vorbei. Aber wahrscheinlich ist genau das auch schon wieder Teil eines neuen Marketingkonzepts.
Am Mittwoch beginnt Ramadan und das heißt nicht nur, dass viele Menschen ab Mittwoch fasten werden, sondern vielleicht auch mehr Fernsehen schauen. Unter anderem auch mehr Comedy. Stand-up-Comedy funktioniert an praktisch allen Orten und in allen Sprachen der Welt, von Berlin über New York bis nach Beirut und Kairo.
It took me 3 years to be able to pronounce my husband's name correctly. Ali. 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 And it still sounds like Arnold Schwarzenegger ate Mr. Bean when I say it. Ali. But it's better. It's better. And when I like my husband, I say Alawi. Habibi. And he says Shuta Bane.
Das war Comedian Mina Lichone. Sie arbeitet und lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und in der arabischen Welt tut sich viel. Immer mehr weibliche Comedians gehen auf die Comedy-Bühne. Diese Entwicklung hat Jennifer Holleis beobachtet. Sie ist Politologin, Nahost-Expertin und Kollegin von der Deutschen Welle. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Stand-up-Comedy im arabischen Raum. Erstmal generell, wie groß ist das Phänomen Stand-up dort und wie hat es sich in der letzten Zeit entwickelt?
Kultur und Comedy im arabischen Raum sind schon immer tief verwurzelt. Was spannend ist, dass sich in den letzten Jahren viel mehr Frauen auf die Bühne getraut haben. Und das hat damit zu tun, dass in etlichen Ländern sich die Rechte von Frauen verbessert haben und damit auch mehr Frauen als Stand-up-Comedians eine Karriere gewagt haben.
Und worüber sprechen die weiblichen arabischen Comedians auf der Bühne? Gibt es da auch kulturelle oder regionale Unterschiede?
Ja, sehr. Also wenn man sich so überlegt, was westliche, amerikanische Stand-up-Comedians so besprechen, dann sind das ja oft politische Themen. Die benutzen unter anderem auch Schimpfworte oder unter anderem eine vulgäre Sprache und Kritik an politischen Systemen und auch Sex sind natürlich Themen im westlichen Diskurs. Im arabischen Bereich ist das weniger. A, gibt es bei den großen Festivals, wo Männer und Frauen natürlich auftreten, strikte Vorgaben, was gesagt werden darf und was nicht. Ganz konkret ist die Comedy-Szene in Saudi-Arabien oder in den Emiraten, in den Golfstaaten groß, aber dort sind die politischen Systeme auch autoritär. Das bedeutet, Kritik an den Herrschern oder Kritik an Entscheidungen von der Elite findet so überhaupt nicht statt auf der Bühne. Genauso wird wenig über Sex gesprochen. Was Themen sind, sind natürlich der Alltag, sind Beziehungen, ist das Beziehungsgeflecht zwischen Mann und Frau oder der Gesellschaft. Insofern unterscheidet es sich, weil es weniger vulgär ist, aber deswegen nicht weniger pointiert.
Comedy kommt ja von den kleinen Bühnen auf die große Bühne. Es gab ja eine große Bühne, das Riyadh Comedy Festival vergangenes Jahr. Und da sind viele US-amerikanische Comedians in Riyadh aufgetreten. Hatten die dann auch Vorgaben, worüber sie Witze machen dürfen und worüber nicht?
Auf jeden Fall. Das wird direkt von den Veranstaltern vorgegeben, dass man zum Beispiel, also Riyadh ist ja die Hauptstadt von Saudi-Arabien, dass man nicht über den de facto Herrscher Mohammed bin Salman Witze machen darf. Das heißt, die stimmen auch im Vorhinein zu, gewisse Themen einfach auszuklammern. Und was auch in dem Fall noch ist, dass beim Riyadh Comedy Festival auf Englisch gesprochen wurde. Also auf Arabisch und auf Englisch wird natürlich auch unterschiedlich über Themen gesprochen. Aber bei diesen großen Festivals, die auf Englisch stattfinden, gibt es ganz klare Vorgaben.
Ich würde gerne nochmal auf Saudi-Arabien blicken. Da wurden ja die letzten Jahre Verbote für Frauen gelockert. Also zum Beispiel, sie dürfen jetzt Auto fahren, in Cafés sitzen, reisen. Würdest du sagen, diese Stärkung von Frauen zeigt sich dann auch darin, dass Frauen auch Comedy oder andere Kunst machen?
Ja, unbedingt. Seit 2060 hat sich in Saudi-Arabien unheimlich viel getan. Seitdem dieser Mohammed bin Salman im Prinzip der de facto Ruler ist, wurden die Rechte stark verändert. Unter anderem wurden nach über 30 Jahren Kinos und Theater wieder geöffnet. Also das war vorher nicht nur so, dass die für Frauen nicht zugänglich waren, sondern die waren einfach geschlossen und jetzt sind die geöffnet. Und das hat sich sofort wiedergespiegelt, dass wirklich wahnsinnig viele Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Tonfrauen, die vorher offiziell oder quasi gar nicht in diesem Beruf vor Ort arbeiten konnten, auf einmal in diesen Berufen arbeiten können. Und ein schönes Beispiel war jetzt beim ganz großen Red Sea Film Festival, das ist eines der wichtigsten Filmfestivals in der Region, da haben Frauen wirklich den Diskurs geprägt. Und zwar nicht nur als Thema, dass Filme über Frauen gemacht wurden, sondern dass es einfach unheimlich viele Regisseurinnen waren, die Themen, die Frauen betreffen, auf die Leinwand gebracht haben.
Trotzdem sind es ja immer noch patriarchale Gesellschaften. Wie gesellschaftlich akzeptiert ist es, dass eine Frau Stand-up-Comedy dort macht?
Es gibt da natürlich unterschiedliche Kreise. Also in den religiösen Kreisen gibt es mit Sicherheit immer noch stärkere Beschränkungen. Aber diese Länder haben ja eine wahnsinnig junge Bevölkerung. Wenn man sich das ansieht, dass, weiß ich nicht, weit über die Hälfte der Menschen sind unter 25. Und da ist natürlich ein großes Sprachverständnis für Englisch, was natürlich den kulturellen Kreis sehr erweitert. Und sind die wahnsinnig viel online. Da haben Frauen natürlich dann auch so ein bisschen mehr die Macht in der Hand, weil die einfach ihr Handy nehmen können und selber aufnehmen können und nicht mehr davon abhängig sind, dass irgendein Sender oder ein Theater sie einlädt. Das zeigt sich auch, dass immer mehr Frauen auf Social Media als Stand-up-Comedians aktiv sind und eine unheimlich treue Followerschaft haben.
Zum Abschluss würde ich noch kurz fragen, der Fastenmonat Ramadan startet ja am Mittwoch. Das bedeutet für viele Menschen ein anderes Essverhalten, aber auch ein anderes Medienverhalten. Wie das?
Während des Ramadans darf ja von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken werden. Und es ist heiß. Das heißt, viele Leute sind zu Hause und sehen Fernsehen. Und deswegen ist Ramadan der klassische Zeitpunkt, an dem neue Serien starten, neue Filme starten. Und Comedy spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass jetzt während des nächsten Ramadans auch wieder viele Frauen über die Leinwand flimmern werden.
Vielen Dank. Jennifer Holler ist darüber, dass immer mehr Frauen im arabischen Raum Comedy machen. Dankeschön.
Danke für die Einladung.